Deutschlandfunk Interview.
Sie nennen sich Forum New Economy. Sie sind namhafte Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, aber auch aus den USA. Sie alle eint eines: Sie haben ihre Zweifel, dass die bisher führenden Wirtschaftstheorien noch zeitgemäß sind. Man kann wohl sagen, sie sind eher links eingestellt. Mit dabei ist unter anderem der Chefvolkswirt des Bundesfinanzministeriums, Jakob von Weizsäcker. Eine zentrale Forderung ist, die Wirtschaftstheorien müssen wieder mehr den Staat als Akteur wahrnehmen. Der Markt regele eben nicht alles. Am Telefon ist jetzt Hans-Werner Sinn. Lange Jahre hat er das Münchner IFO-Institut für Wirtschaftsforschung geleitet und er gilt als dezidiert liberaler Ökonom. Guten Morgen, Herr Sinn.
Ja, guten Morgen.
Herr Sinn, gestern haben Sie mir am Telefon verraten, dass Jakob von Weizsäcker Ihr Schüler war und Sie deshalb als Mensch für ihn Sympathien hegen. Gilt das auch für seine Theorien?
Ja, auch als Wissenschaftler, also bei aller Liebe. Er ist ein toller Mann. Ja, aber es gibt ja dann auch trotzdem gewisse Meinungsverschiedenheiten innerhalb unserer Disziplin und das ist ja in Ordnung. Solange das mit sachlichen Argumenten ausgetragen wird, belebt das die Erkenntnis. Ja, das ist ja die Grundlage. Gut, diese neue Richtung, neues ökonomisches Denken, ist so neu nicht. Ich meine, erstmal kommt sie aus England. Das ist verwandt mit dem sogenannten INET-Institut dort, das der Großinvestor und Spekulant George Soros finanziert. Ich weiß nicht, ob er hier in Deutschland was finanziert. Das würde ich mal eher nicht vermuten. Aber die Denkrichtung kommt von dort. Und sie hat dann historische Ursprünge in der Nachkriegszeit in England. Aber Lerner, der keynesianische Ökonom, hatte damals gesagt, also alles, was so mit Budgetbedingungen und sparsamer Haushaltsführung des Staates zu tun hat, das können wir doch alles vergessen. Wir haben ja die Druckerpresse und letztlich kann der Staat sich nach Belieben verschulden und die Zentralbank kauft dann diese Schuldpapiere und dann kann man alles finanzieren. Es hat England nicht gut getan. Währenddessen hatte Deutschland unter Ludwig Erhard einen ganz anderen, zurückhaltenderen Ansatz, Maß halten, nicht zu viel Geld ausgeben, sondern die Produktivkräfte der Wirtschaft durch Preisfreigabe entwickeln, ja, kein Dirigismus. Und das hat ja doch funktioniert. Es führte zum Wirtschaftswunder und England ging den Bach runter.
Herr Sinn, das mag alles sein und trotzdem haben wir ja jetzt eine Finanzkrise gehabt und die hat doch sehr vielen Menschen gezeigt, der Markt hat hier versagt und die Antwort der Politik darauf war mehr Regulierung. Und eigentlich hat uns das doch auch geholfen, oder nicht?
Ja, natürlich. Also die Position von Erhard und auch, sagen wir mal, das Mainstream der Ökonomen sagt ja nur nicht, dass Anarchie herrschen soll, sondern die Denkrichtung, die, sagen wir mal, vorherrscht noch in unserer Disziplin in der Volkswirtschaftslehre, ist, dass der Markt viele Bereiche gut steuern kann, aber eben andere auch nicht. Wenn es um öffentliche Infrastruktur geht, um Umverteilung zwischen Arm und Reich, das kann ja alles der Markt nicht machen. Da brauchen wir selbstverständlich den Staat.
Ja, aber genau, und das war doch der Bereich, wo auch in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel Staat abgebaut worden ist. Also gerade Infrastruktur, die Bahn sollte privatisiert werden. Jetzt haben wir ein kaputtes Schienennetz, wir haben kaputte Schulen und so weiter. Und jetzt sagen in dieser Studie 87% der Deutschen, sie wollen wieder mehr staatliche Investitionen, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Das wird doch ohne eine Abkehr von der strikten Haushaltsdisziplin nicht funktionieren, oder?
Ja, das ist dann noch die Frage, wer das bezahlt. Also richtig ist, dass die Bahnprivatisierung falsch ist. Ich habe mehrfach dagegen geschrieben. Ich habe ein ganzes Buch herausgebracht über die Privatisierungserfahrungen in Europa in verschiedenen Bereichen. Und da stellte sich eindeutig heraus, dass die Bahnprivatisierung nirgends funktioniert hat. Und in England sowieso nicht und in Deutschland auch nicht. Die Züge fahren nicht mehr pünktlich. Es ist ein Schlendrian eingetreten. Das ganze System hat früher viel besser funktioniert. Gehen Sie mal in die Schweiz, um zu sehen, wie eine Bahn funktionieren kann. Also da rennen sie offene Türen ein. Aber das hat ja mit dem neuen Denken jetzt nur rein gar nichts zu tun. Dieses neue Denken, was da von England ausgeht, das will ja die Regeln der geordneten Buchführung sozusagen über den Haufen werfen.
Naja, es will wieder etwas mehr Schulden zulassen, damit der Staat eben seine Aufgaben besser wahrnehmen kann. Ja, was ist daran falsch?
Daran ist falsch, dass das ein bisschen verantwortungslos wäre, wenn Sie das richtig interpretieren. Ich will mich da noch nicht äußern. So viel haben die Leute ja noch nicht gesagt. Bedenken Sie, die Babyboomer in Deutschland sind 55 Jahre alt. Die sind 1964 geboren. So viele Kinder wurden vorher und nachher nicht geboren. Und die sind jetzt dabei, sich vorzubereiten auf das Rentenalter. In 10 Jahren stehen die da und wollen eine Rente von Kindern, die sie nicht haben. Die wenigen Kinder, die dann noch im Arbeitsleben sind, sollen die finanzieren. Es wird also vorne und hinten nicht reichen, das Geld. Und jetzt noch denen Schulden zu vererben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir müssen ihnen eine intakte Infrastruktur vererben und gleichzeitig weniger Schulden. Das muss geleistet werden.
Ja, aber wie soll das funktionieren?
Ja, das geht dadurch, dass der Staat eben umschichtet und aus seinem großen, riesengroßen Budget Mittel stärker für die Infrastruktur verwendet. Statt jetzt die Grundrente jetzt schon einzuführen, sollte man lieber daran denken, in die Infrastruktur zu investieren. Oder andere Sozialleistungen sind vielleicht überzogen, nicht? Deutschland ist zum Sozialmagneten geworden. Also man kann die Leistungskraft einer Volkswirtschaft auch senken, wenn man es übertreibt. Es gibt auch viele Subventionen, die völlig unnötig sind. Wir verpulvern 25 Milliarden Euro jedes Jahr für die Einspeisetarife für die grüne Energie. Und wirken tut es gar nichts, weil über den europäischen Emissionshandel sowieso ein Deckel drauf ist und die CO2-Mengen fixiert sind. Das ist also viel sinnlos verpulvertes Geld. Und das könnte man besser investieren in eine gute Infrastruktur und auch in die Bahn zum Beispiel.
Herr Sinn, bleiben wir mal bei den Sozialleistungen, weil Sie die angesprochen haben. Viele Soziologen erkennen seit vielen Jahren, dass die Ungleichheit in Deutschland steigt, dass die Schere geht auseinander zwischen Arm und Reich. Ist es dann die richtige Antwort, Sozialleistungen noch zu kürzen?
Also diese Aussage stimmt ja nicht. Da gibt es ja viele Studien, die das zeigen. Die Nettoeinkommensverteilung hat überhaupt nicht an Ungleichheit zugenommen, seit den Schröderschen Reformen jedenfalls nicht, sondern das ist konstant geblieben. Das ist ein Märchen, was hier erzählt wird.
Aber Vermögensverteilung schon.
Die Vermögensverteilung schon, aber wissen Sie, woran das liegt? Das liegt an der Nullzinspolitik der EZB. Die Leute flüchten aus den Finanzanlagen in die Häuser, in die Sachanlagen und da steigen die Preise in den Himmel. Aber diese Fluchtreaktion ist ja auch nur ein Scheinvermögensgewinn, denn das bricht ja alles in sich zusammen in dem Moment, wo die Zinsen wieder Normalniveau erreichen. Das heißt also, sie geben 10, 20 Jahre keine Zinsen mehr. Die Vermögensbesitzer sind insofern ärmer, weil sie weniger Zinseinnahmen haben, flüchten in andere Anlagen, deren Preise steigen. Dann wähnen sie sich reicher. Das wird auch ausgerechnet. In Wahrheit sind das alles Luftnummern, die zerplatzen, sobald die Zinsen auf Normalniveau zurückkehren. Und dann wird man sehen, dass eben Zinseinkommen eine gewisse Zeit gar nicht geflossen sind. Und das im Endeffekt ist weniger da als vorher. Also wenn Sie in einem Haus wohnen und dessen Marktpreis steigt, was haben Sie denn davon? Da müssen Sie ja ausziehen, um das zu realisieren.
Es könnte natürlich auch daran liegen, dass diese Schere auseinandergeht, weil wir keine Vermögenssteuer haben und weil wir eine relativ niedrige Erbschaftssteuer haben. Also dann wäre ja auch ein Weg, diese Investitionen zu bezahlen, indem man die Vermögenssteuer einführt und die Erbschaftssteuer erhöht.
Ja, und woraus soll das bezahlt werden? Aus dem vorhandenen Vermögen, heute, wo man noch nicht mal mehr Erträge hat, das sind doch alles Rezepte von gestern und vorgestern. Deutschland ist gut gefahren, als es hier einen gesunden Mittelweg verfolgt hat und nicht etwa irgend so einen Extremweg. Diese Tendenzen gibt es immer wieder, an das Geld anderer Leute ran zu wollen und sich das Leben einfach zu machen. So geht es nicht. Die Arbeitsbevölkerung heute, das muss man mal ganz klar und deutlich sagen, lebt im intertemporalen Vergleich Vergleich, also im Vergleich zur Vergangenheit, in einer extrem guten Situation. Denn einerseits kann sie sich die Finanzierung der Elterngeneration über die Rentenbeiträge noch mit vielen Geschwistern leisten. Die Eltern hatten ja noch viele Kinder. Und andererseits müssen sie wenig Geld für Kinder ausgeben, weil sie ja keine mehr haben. Und diese Sondersituation bedeutet, dass man eben die zweite Urlaubsreise machen kann und dass man essen gehen kann, dass man ausgehen kann, dass Geld für dieses und jenes da ist. Das ist früher ja alles gar nicht möglich gewesen.
Aber Herr Sinn, das trifft ja jetzt nicht auf alle Bevölkerungsschichten zu. Wir haben ja auch einen sehr großen Niedriglohnsektor und diese Menschen können sich das alles ja überhaupt nicht leisten.
Nein, die natürlich nicht. Und deswegen ist es ja richtig, dass wir da eben sie nicht der Einkommensteuer unterwerfen. Die Hälfte der Einkommensbezieher in Deutschland zahlt ja gar keine Einkommensteuer. Das ist ja auch irgendwie richtig. Und die Einkommenssteuern werden also nur von ganz wenigen Leuten gezahlt. Aber man muss das die Kirche im Dorf lassen. Man kann das ja nicht übertreiben. Unter den großen Industrieländern ist Deutschland das Land, das schon am meisten umverteilt. Wenn Sie also die Ungleichheit der Brutto- und der Nettoeinkommen vergleichen und den Unterschied nehmen, das ist ein Maß für die staatliche Umverteilung. Da liegen wir bereits an der Spitze aller OECD-Länder. Wo wollen Sie denn hingehen?
Jetzt versteht sich ja dieses Forum New Economy, also dieses Netzwerk von diesen eher linksdenkenden Ökonomen, explizit als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik. Sie sagen ganz ausdrücklich, Sie wollen die Politik in Ihrem Sinne beeinflussen. Werden wir also in den kommenden Jahren wieder einen stärkeren Staat in der Wirtschafts- und Sozialpolitik erleben?
Ja, ob die sich dann durchsetzen, ist noch eine andere Frage.
Aber passt es nicht auch in den Zeitgeist? Also welche Chancen räumen Sie diesen Ökonomen ein?
Ja, gut, der Zeitgeist, der wabert hin und her und immer wieder kommen neue Moden und Wünsche auf und dann gehen auch Wirtschaftssysteme rauf und gehen auch den Bach wieder runter. Das haben wir immer wieder erlebt. Ich denke, wir sollten aus der Geschichte lernen und das versuchen zu vermeiden, sondern auch in schwierigen Zeiten den Kurs der Stabilität, durch den Deutschland wieder auferstanden ist nach dem Kriege, nicht verlassen.
Hans-Werner Sinn, ehemaliger Direktor des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Herzlichen Dank für dieses Gespräch heute Morgen.
Gerne.